wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Feinschmeckertouren, Folge 217.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder da bist zum zweiten Teil der Weinverkostung mit Elena Walch. In dieser Episode geht's um die Weißweine und wir sind mittlerweile umgezogen in das kleine Bistro, weil wir da einfach mehr Platz haben. Wir brauchen die Tische, weil jetzt werden die Gläser aufgestellt, die Weinflaschen kommen auf den Tisch. Und was hast du im Kopf, wenn du so Worte hörst wie Holunderblüte, Pfirsich, Brennnessel, Stachelbeer, Piwi, asiatisch, klassisch, Litschi? Genau, es sind die Weißweine aus Tramin. Und was die mitbringen und wen wir dafür kostet haben und warum es wichtig ist, ein Etikett auch richtig zu lesen, das genau hörst du jetzt.
Und dann sagen, ach so, ein Primitiver mit 10 Grad, 12 Grad würden sie ja gar nicht trinken. Ne?
So ist
dann
es.
Ist es gar nicht einmal ein gescheiter Primitiver.
Richtig. Also, der wäre dann auch unreif gelesen.
Also können wir zusammenfassen, dann doch lieber den Apfelsaft. Und den
dann
richtig,
lieber den
Apfelsaft.
Und, Apfel gemacht. Ja, genau. Ja. Wollen wir den jetzt kosten oder kosten wir doch ein paar?
Wir fangen mit einem Bronner an. Bronner ist der Name einer Piwi-Rebsorte. Das ist eine Kreuzung zwischen einer Vitis vinifera, das sind die klassischen Rebsorten, mit einer asiatischen Rebsorte, weil man gemerkt hat, dass die asiatische Rebsorte pilzresistent ist. Und somit hat diese Kreuzung, die notwendig war, denn die asiatische Rebe, den Wein kannst du nicht trinken, der ist unmöglich, ist das eben durch Kreuzungen entstanden und der Herr Bronner hat dann das erfunden oder sagen wir nach verschiedenen Proben erreicht und somit heißt diese Kreuzung Bronner. Das ist der Name wie Chardonnay oder wie Weißburgunder ist das auch Bronner. Mhm. Und ist unter den Piwi-Leuten recht bekannt, weil es die, sagen wir, eine Rebsorte ist, die so auf mittlerer Höhe gut gedeiht. Wenn ich mittlere Höhe sage, dann sind wir hier ungefähr auf 350 Meter.
Habe ich da so ein bisschen Litschi in der Nase?
Sie merken, es ist schwierig zu sagen, nach was riecht er denn? Er riecht ein bisschen nach Litschi, er riecht ein bisschen nach Müller-Thurgau, er riecht ein bisschen nach Riesling.
Ne? Ja.
Das sind alles diese, aber sehr feinen Noten, die Sie verspüren. Ne?
Ja, so insgesamt ein feines Fruchtkompott, so gelbe, helle Früchte, würde ich mal sagen.
Sehr komplex, ja.
Und auch wenn Sie ihn trinken, dann haben Sie diese Fülligkeit schon im Mund. Wenn Sie dann den nächsten Wein probieren, das wird ein Weißburgunder sein, dann merken Sie den Unterschied der Kräftigkeit. Ne? Deshalb habe ich ihn auch als ersten ausgesucht, weil sie so langsam sich einstimmen in eine komplexere Rebsorte dann, ne? Komplexeren Geschmack. Und auf der Rückseite haben wir das raufgeschrieben, und zwar so, dass jeder das dann lesen kann und sich informieren kann, sodass der Name Bronner auch erklärt wird, ne? Oder die Piwi-Sorte an sich erklärt wird. Piwi-Sorten gibt es schon, aber also wir haben dieses Weingut, aber wir würden nicht noch mehr ansetzen, weil das einfach, weil wir gesehen haben, dass es schwierig ist, weil man, wenn man jetzt auf den gesamten Verkauf der Flaschen schaut, dann ist halt der Bronner immer ein Hand-Sale. Das heißt, Sie brauchen eine Erklärung dazu. Während wenn ein Chardonnay draufstehen würde, wissen die Leute, was ein Chardonnay ist, ne? Und können sich besser regulieren und somit ist der Verkauf auch größer. Aber es ist interessant zu trinken. Ne? Und vor allem, er ist praktisch nicht behandelt worden. Wenn es viel ist, ist vielleicht eine Behandlung. Und das große Problem sind ja eigentlich Pilzerkrankungen. Die Fäulnis und Pilzerkrankungen in den Weinbergen. Ne?
Also ich glaube aber schon, dass dieser Weißwein das Potenzial hat, dass er bekannter wird und dass er dann auch mehr nachgefragt wird. Also ich finde den wirklich herrlich, weil der so eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, so eine Frische.
Können wir warten noch mit den Beinen, dass wir zusammen werden? Oder?
Nein, sie kennen sie da aus.
Das ist ihnen
ja. Dann kennen wir ihn.
Ja, so eine frische Augen bringt. Also das ist so ein schöner Terrassenwein im Sommer abends, gell? So gemütlich noch da sitzen, ein schönes Gläschen Wein trinken, was nicht so gell, schwer ist.
Er ist im Stahltank ausgepackt.
Ja, herrlich.
Und hat eigentlich so von seiner Sympathie her, eigentlich ist es ein sympathischer Wein,
absolut,
wenn man gerne
ja.
trinkt. Man ja. kann darüber reden, insofern als dass es diese Bibi-Sorte ist. Ne? Es ist von der Komplexität der Rebe, die ist nicht da. Aber die muss ja nicht in jedem Wein sein.
Genau.
Ne? Wenn man weiß, die Wichtigkeit ist, dass der Behandlung praktisch null hat, dann muss man sich demnach richten. Ja, irgendwie, ne?
Genau.
Und das ist die hundertprozentige Natürlichkeit. So muss man das sagen.
Absolut, ja. Unkompliziert. Ja,
ja schön unkompliziert. Schöner Aperitif ja. und als sagen wir Einstiegswein. Wunderbar.
Absolut. Arbeiten Sie eigentlich bei alle Ihre Weine mit richtigem Kork, also Naturkork?
Ja, Naturkork, aber hier sehen Sie, haben wir einen Kork, der schon Naturkork ist, aber hier ist der Naturkork. Mhm. Und im Zwischenstück ist komprimierter Kork. Und dann ist wieder Naturkork.
Ja.
Und das ist, um den Naturkork irgendwie zu sparen, wird dieses Konglomerat gemacht. Aber in Kontakt mit dem Wein ist der Kork. Da haben wir den Weißburgunder Kristallberg. Kristallberg ist ein Fantasiename, aber er kommt von einem Weingut, das höher gelegen ist als Tramin, zwischen Tramin und Kaltern, kurz unterm Wald. Also da sind wir auf einer Höhe von fast 600 Meter. Und das merken Sie, Sie merken diese frische, diese kristallige Note fast, die im Wein ist. Er ist im Stahl und dann noch zum Teil im großen Holzfass ausgebaut worden.
Ja, also sehr angenehm, dieser Holzfassausbau. Der ist da, man schmeckt ihn. Aber
wenn Sie den Wein länger offen lassen, den haben wir jetzt erst geöffnet, dann kommt es mehr heraus.
Mhm.
Ne? Und diese Komplexität des Teiles, das im Holzfass war, kommt dann auch im Laufe der Zeit mehr heraus. Das heißt also, das ist ein 19er, also 2019er. Wenn Sie den jetzt im Jahr 21, da 21 sind wir jetzt, aber 22 Ding, dann kommt es noch stärker raus. Nicht? Also lassen Sie mal, brauchen die Weine, diese Weine auch längere Zeit, weil sie komplexer sind, sich abzurunden und eine Cremigkeit auch zu entwickeln.
Genau.
Das ist im Laufe der Zeit.
Ja, ja, das finde ich, das schmeckt man jetzt schon. Diese Cremigkeit, die da unten im Wein liegt und oben kommen dann die einzelnen Noten, so wie das, wie soll man sagen, das Feinere raus, das ist schön, das ist echt ein schöner Wein. Also, ja.
Das ist ein super Kandidat für mich für eine Vertikalverkostung,
ja.
um dann die verschiedenen Jahre einfach zu
zeigen. Ja, ja.
Also ich finde, diese Frische, diese
ja, Sie merken, es ist frisch von Mineralität,
ja.
von höher,
ja.
hat aber, wenn Sie trinken, diesen vollen Mund und diese Nachhaltigkeit, die einfach präsent ist und Sie verstehen, dass das eine komplexere Wein ist. Ne?
Das ist also ein schönes Zusammenspiel der Aromen.
Also ich komme immer mehr dazu, den Weißburgunder und den Grauburgunder zu bevorzugen. Klar, du, beim Pinot Grigio weißt du, was du kriegst, natürlich. Je nach Ausbauart, Qualität und Ort. Aber so ein Weißburgunder ist schon echt ein spannender
Möchten Sie einen probieren, einen Pinot Grigio?
Bitte, gerne.
Ja. Zumal Sie so Fans sind von Pinot Grigio?
Ja.
Pinot Grigio von der Lage Kastel-Ringberg.
Mhm.
So, jetzt wird der Pinot Grigio Kastel-Ringberg geöffnet.
Mhm.
Auch wiederum Jahrgang 2019. Mhm. Jetzt sind wir 2021. Also hat er schon ein bisschen eine Lagerung gehabt. Aber das sind alles Weine, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, die noch ein längeres Leben haben und auch im Laufe der Zeit dann.
Wenn Sie sagen längeres Leben, der Pinot Grigio 2019, wie lange könnte ich denn, wenn ich ihn gut lagere, daheim
gut,
haben?
Sie müssen aufpassen, was Lagerung bedeutet. Ne? Denn wenn jemand einen Keller hat und daneben die Heizung ist und der warm wird, dann ist es halt nicht gut. Aber sie wird sagen, bei den 6, 7 Jahre auf alle Fälle.
Okay.
Ja. aber länger nicht, denn das wäre fast schade, ne? Schade, danke. Warum? Weil die Traube oder der Wein dann seine Besonderheit verliert, ne? Die Aromen verändern sich und sie haben dann nicht mehr diese Komponente oder diese Vielfältigkeit der Geschmacksnoten, sondern die fallen ein bisschen zusammen. Und deshalb sage ich, lieber vielleicht noch ein Jahr weniger, ne? Aber nicht zu lange.
Lieber den Wein dann trinken, wenn er
lieber den Wein, optimal genau,
ist.
Genau.
Und nicht auf einen besonderen Tag warten, weil jeder Tag ist besonders. Und dann kann man auch jeden Tag
genau,
genießen.
Ja, genau. Wenn Sie an besonderen Tagen nur trinken, die sind nicht jeden Tag.
Das stimmt.
Ja. Der ist auch viel heller im Glas jetzt als der Pinot Bianco.
Als der Pinot Bianco?
Ja.
Ja, da haben Sie recht. Etwas heller ist er schon, ja.
Kommt obwohl vielleicht von dem Holz, was der Pinot Bianco hat, nehme ich an.
Der war ein Barrique. Ein ganz kleiner Anteil bei den 15 bis 20% vergären die im Barrique. Folgedessen haben sie vielleicht ein bisschen mehr Stahltank als der andere, also Weißburgunder. Mhm. Also diese Weine, wenn sie sie kosten, dann sind sie ganz immer zart in der Nase und werden dann kräftiger im Mund, das merken sie. Und auch wenn sie ihn länger stehen lassen, dann kommen die Aromen so heraus. Warum? Weil sie sehr vielfältig sind und nicht mono duftend, sondern sie haben ein breiteres Duftspektrum. Und das kommt erst heraus. Ne? Aber Sie merken, wenn Sie dann trinken, dass da eine große Kräftigkeit danach kommt.
Absolut. Ich habe den Schluck jetzt schon ein bisschen länger genommen und mein ganzes Mundgefühl ist voll mit den Aromen von Pinot Grigio. Also der ist unglaublich stark und präsent, ohne dass er mich aber überfordert. Also ein super schöner Wein.
Ich finde, eine Eleganz in den Weinen ist ganz notwendig.
Ja.
Denn ich glaube, dass die Qualität durch eine Eleganz auch gezeigt werden kann. Das zarte Andeuten und dann das Aha-Erlebnis zu sagen, oh, der ist aber kräftiger, weitaus kräftiger, als ich mir gedacht habe, ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ne? Und Sie haben jetzt den Weißburg und dann haben Sie den Pinot Grigio. Jetzt kosten wir den Sauvignon von der Lage Kassel-Ringberg. Und da merken Sie auch, jede Rebsorte ist untereinander verschieden. Und diese Eigenheit der verschiedenen Rebsorten finde ich ganz wichtig zu unterstreichen. Und je mehr Sie auf die Rebe Acht geben, umso mehr ist dieser Unterschied auch spürbar. Jetzt haben wir da ein Sauvignon. Sie wissen, Sauvignon, also die Jahrgänge sind alles die gleichen jetzt. Ne? Sauvignon ist eine Rebsorte, die sich sehr bemerkbar macht. Diesmal im Duft auch schon und im Mund dann auch, aber im Duft sehr stark. Es riecht so nach Brennnessel, nach Holunderblüten, nach Buchs auch. Man sagt auch Pfirsichnoten, die spüre ich ein bisschen weniger. Aber es ist eine Rebsorte, die sehr, ich würde fast sagen, so auch nach frischem Gras riecht. Es gibt Leute, die mögen diesen Duft überhaupt nicht, aber er ist auch als Sorte heutzutage bekannter als früher, muss man dazu sagen. Ne?
Ja. Das grüne Gras, das haben wir.
Merken Sie, das geschnittene Gras ist, wenn es jetzt.
Direkt.
Fantastisch.
Und das ist die.
Und dann kommt der Holunder.
Und dann kommt der Holunder, die Holunderblüte.
Genau.
Der
Unterschied.
Beere schmeckt anders.
Genau,
ne?
Ja.
Ein bisschen Stachelbeere habe ich da
auch. Ja, genau, Stachelbeere sagt er. Ich glaube, wenn Sie das Glas schwenken, dann sehen Sie die Intensität des Weines, nicht? Wie er so am Glas hängt und so. Schwer herunterrennt, ne?
Die Kirchenfenster.
Ja, genau, die Kirchenfenster.
Wow.
Ja, der ist wow. Der ist auch deshalb wow, weil der wirklich das, was ich in der Nase habe, das bringt er mir in den Mund und zwar richtig deutlich.
Ja.
Das finde ich schön.
Mhm. Sauvignon ist eine Rebsorte, die von der Nase her, wenn sie gut ausgebaut ist, auch einen angenehmen Duft hat, der dann im Wein sich widerspiegelt. Während zum Beispiel Pinot Grigio ist im Duft viel, viel, viel zurückhaltender.
Ja, das ist dann die Konsistenz hier wirklich. Und auch wieder diese Eleganz, ja, also sehr filigran, aber doch sehr präsent.
Ja. Ja.
Also ganz toller Vertreter vom Sauvignon.
Absolut.
Ab welcher Höhe wird der jetzt angebaut?
Der wird in Schloss Rindberg und da sind wir auf 360, 350 ungefähr. Ungefähr so wie hier. Ein bisschen höher vielleicht, 10 Meter, 20 Meter, aber nicht viel mehr. Ja. Also eindeutig der höchste ist diese Lage. So, jetzt gehen wir wohl zu einer Rebsorte über, die eigentlich meinem Dorf hier Ehre macht. Und das ist der Gewürztraminer. Gewürztraminer ist natürlich der würzige Wein aus Tramin, den schon alle möglichen Minnesänger oder der Minnesänger aus Wald von Wolkenstein hat darüber gesprochen. Und zwar im Konzil in Konstanz, ich glaube 1400 war das ungefähr, da hatten sie ihm Weine kredenzt und hat er gesagt, ach, die sind alle nicht so gut, aber mein Gedanken geht zurück an die Traminer Weine. So, ob das dann jetzt wirklich stimmt, aber Gewürztraminer ist natürlich eine ganz ausgeprägte Rebsorte, sehr komplexe Rebsorte. Ne? Und ich habe immer darauf Wert gelegt, dass der Gewürztraminer nicht süß ausgebaut wird. Und ich lasse ihn am Rebstock nicht überreifen, sondern reifen. Das auf alle Fälle. Und die Alkoholgradation ist die, die halt ist. Ne? Also ich lese die Trauben nicht früher, aber das habe ich schon vorher gesagt. Ne?
Ja.
Jetzt bringe ich Ihnen zwei Weine. Und zwar einmal den normalen Gewürztraminer, der von Lagen um Tramin herum kommt und eins von der Einzellage Castellazzi ist der Unterschied. Ne? Das eine ist ein Gewürztraminer für den italienischen Markt. Das ist ein 20er bereits, ein neuer Jahrgang. Ganz wichtig. Ne? Also es ist Verkauf Nummer 1 ist der Gewürztraminer für Italien. Das ist nicht so für Deutschland. Und es ist interessant, dass jedes Land so seine Vorlieben hat.
Also wir lieben den Gewürztraminer.
Ja,
ja, einer
unserer
Lieblingsweißweine.
Aber er ist ganz anders als Sie, die Weißweine, sind aber die französischen Gewürztraminer.
Ja.
Die schmecken anders. Gell? Also ich habe sie so ausgebaut, dass sie nicht diese Süße haben, ganz und gar nicht, sondern in einem Mittelfeld liegen. Es ist ja die Gesetzgebung für einen Gewürztraminer erhöht worden, dass sie etwas süßlicher sein dürfen, weil sie sie oft länger hängen lassen. Aber ich bin der Meinung, wir sind in einer Gegend, wo die Mineralität und die Kühle präsent ist und das soll dann auch im Wein spürbar sein.
Das ist ja schon mal eine super Nase.
Ja. Der ist sehr duftig, ne?
Ja.
Das sind die Primäraromen, die stark herauskommen.
Ah, der riecht auch schon so cremig, ich bin jetzt gespannt.
Ja.
Ja. Sehr schön.
Super. Ja.
Nicht eine Explosion an Gewürztraminer, was ihn sehr spannend macht, weil er sehr filigran die typischen Noten transportiert. Ihn trifft sowohl am Gaumen für mich, einer diese kleinen Bananen, so ein bisschen habe ich da. Mhm. Und bei Litchi nicht, Litchi eigentlich nicht.
Nicht so stark.
Nein. Ne? Also sehr.
Aber sie haben so Nelkenduft drinnen, nicht?
Ja.
Nelken und Rosen, die in diese
ja,
Richtung gehen.
Und vor allem ist er auch schön frisch.
Ja.
Ja.
Er hat nicht diese Restsüße, die sie oft finden. Auch in Südtirol. Aber ich bin eine Verfechterin von einem Gewürztraminer, der diese Noten nicht so hat. Denn dazu habe ich einen Süßwein. Das ist dann eine Konzentration von Süßstoff. Das ist dann der Passiter vom Gewürztraminer. Aber der Gewürztraminer sollte eigentlich von Südtirol so sein, dass diese Typizität dieser unserer Bergweine, der Dolomitenweine irgendwie gezeigt wird.
Ja. Und absolut. Ja, diese Frische, diese Mineralität einfach, also im Gegensatz einfach zum Elsässer Ausbaustil,
ja,
den
sie
ja nicht weit von uns kennen,
ja,
wir auch, mögen wir auch,
ja,
klar. Aber das ist gerade das Spannende hier.
Was ist das Mineralische, das
ja
durchkommt?
Was empfehlen Sie dazu? Was für Speisen oder zu welchen Anlässen?
Also ich hab gemerkt, dass der Gewürztraminer eigentlich zu sehr vielen passt. Es ist ein komplexer Wein, der zu Käse auch gut passt, der zu Speisen wie zum Beispiel auch Pasta gut passt, wenn Sie Vegetale, also wenn Sie Pasta mit Gemüse haben. Ich würde nicht zum Ragout trinken. Ne? Also wenn Sie Bolognese oder so haben, würde ich ihn nicht nehmen. Aber wenn Sie jetzt nur Gemüsesoße dazu geben, dann passt der gut. Oder wenn Sie Safransoßen mit reinmischen, dann ist er auch sehr gut. Ich zeige Ihnen jetzt diesen anderen, der von der Lage Castellaz kommt. Das ist diese ganz steile Lage, der in seiner Art intensiver ist.
Ach, das ist herrlich.
Sie haben ja auch wirklich ein unglaubliches Wissen über die, ja, über die Rebsorten und auch über die Geschmäcker.
Ja, aber ich mache das schon jetzt über 35 Jahre. Machen
ja. Haben Sie dann einen Önologen oder Önologin in Ihrem Weingut oder machen Sie das auch
selber? Nein. Also, wenn man ein Weingut führt, dann sind ja sehr viele Arbeiten im Weingut zu tun. Im Weinberg, im Keller, in der wirtschaftlichen Aspekt, im Verkauf und so weiter. Ich habe einen Önologen, auch weil das Weinbereiten sehr wichtig ist und eine spezifische Ausbildung braucht. Man kann nicht einfach nur so Wein machen. Da wäre es halt, da kann jeder machen und dann, was rauskommt, kommt halt raus. Aber wenn Sie richtig Wein produzieren, dann müssen Sie auch viele Aspekte Wert legen, ne? Und genauestens alles machen. Auch zum Beispiel der Moment der Lese ist ganz wichtig, weil ein Tag zu spät kann schon falsch sein und ein Tag zu früh auch. Deshalb muss man das genau immer abwägen und deshalb geht man in die Weingüter mit einem Refraktometer und schaut, wie reif die Trauben sind. Und dann nimmt man, das ist ganz interessant, man nimmt einen Kern von dem oberen Teil der Traube und einen von unteren Teil, von ganz unten, von der Spitze. Und was ist der Unterschied? Das sind immer einige, ja, ein, zwei Grad Unterschiede kann es sein. Und zwar warum? Weil der Zucker zuerst oben sich aufhält und dann geht er langsam runter. Und somit ist die untere Spitze nie so reif wie der oberste Teil. Und es gibt Rebsorten, zum Beispiel beim Lagrein, da schneide ich die untere Spitze weg. Warum? Damit nur das Herz, das Füllige, zur Vinifizierung kommt. Weil das einfach das Intensivere ist. Nicht? Und da habe ich eine gleichbleibende Zuckergradation und Alkoholgradation. Und das tut dem Wein sehr gut.
Ja, das ist aber auch eine wahnsinnige Arbeit, was Sie da reinlegen.
Ja, eben. Das ist, wenn Sie was Besonderes machen wollen, dann ist die Arbeit, der Arbeitsaufwand halt dementsprechend oft. Nicht?
Ja.
Das machen viele Winzer, wenn sie jetzt sagen, ich möchte die besondere, die Superqualität erreichen, dann sind halt solche Arbeiten mit drin, auch weil man die Reben lang studiert und schaut, was kann man denn besser machen. Und sie können das nur einmal im Jahr, weil die Frucht einmal im Jahr nur kommt. Also ist es ein längerer Prozess immer, ne?
Ja.
Der aber dann sicherlich das gute Resultate bringen kann. Sie riechen, dass dieser Gewürzterminer im Duft schon anders ist.
Ja.
Warum? Weil er komplexer ist. Er ist viel breitschichtiger. Der andere hat diese primären Aromen. Da geht es so auf. Und genau. Der hat dieses, oder?
Ja, absolut.
Der ist eine Rakete und der ist so.
Der ist der Überlegene, der Gesteckte, aber der.
Ja, der ist unglaublich rund. Und fertig, der Wein. Also ich glaube nicht, dass man an dem noch was besser machen kann, so habe ich das Gefühl.
Das hängt dann immer vom Jahr ab. Aber man versucht immer von Jahr her das Beste daraus zu machen. Das war schon ein guter Jahrgang, ja.
Da zeigt sich jetzt aber auch wieder bei dieser Verkostung, dass es gut ist, wenn man Weine verkosten kann. Und weil einfach jetzt allein bei Gewürztraminer, jetzt habe ich hier zwei Etiketten, ja, da steht überall Gewürztraminer drauf, aber ich habe keine Idee, was da rauskommt aus dieser Flasche.
Nein, Sie haben nicht gut gelesen. Was steht auf der einen drauf? Gewürztraminer. Und was steht auf der anderen drauf? Vigna Castellaz. Das ist eine Lage. Man muss die Etiketten gut lesen.
Da geht's schon los.
Da geht's los.
Genau.
Sie müssen die Flasche nehmen und sagen, schauen, was steht denn da drauf? Was heißt Vigna? Vigna ist ein neues Gesetz, das europaweit rausgekommen ist und das für Italien der Name Vigna als besondere Lage gekennzeichnet ist. Das heißt also, es muss ein Weingut in sich abgeschlossen sein, es ist so ein bisschen wie das Grün. Man darf Cru nicht nennen, das französische Cru, aber man darf Vigna nennen. Mit einer bestimmten Anzahl. Sie müssen im Keller das separat einkellern von dem. Und das ist von vornherein eine eigene Produktion oder eine eigene Qualität. Aber natürlich, wie kann das der Konsument wissen? Ja, vielleicht kann ihm der Preis was sagen, denn der hier ist viel günstiger als der.
Ja.
Aber, wie soll er das wissen? Oft ist der Preis ausschlaggebend. Ne? Wenn ich zum Beispiel. Verena, was kostet der Gewürztraminer Selezione?
44.
Und der Castellaz?
30,90.
Also alle Weine, die diesen Namen, Beinamen Vigna haben, sind von der höheren Liga. Und was kostet der Brunner?
14,40.
Ja, das sind die Preisunterschiede. Ne? Aber Sie merken, der eine ist halt die fülligere Version.
Ja.
Und es ist die Bezeichnung, dass es von diesem Weingut kommen muss. Und Vigna, wenn Sie schauen, steht nicht immer auf jeder Flasche drauf. Zum Beispiel, Kristallberg ist nicht Vigna, steht auch nicht drauf, ist Fantasiename.
Mhm, ne?
Aber das muss das Wein wissen, aber die Leute fangen an, immer mehr zu wissen. Ne? Auch die italienischen Weine, wenn sie jetzt in der Toskana sind oder in Piemont. Und wenn Vigna draufsteht, wissen sie schon, dass das qualitätsmäßig eine höhere Stufe ist.
Ja,
der hat deutlich mehr Tiefgang als der erste, der ein toller Gewürztraminer ist, und der zweite ist halt eben darauf, dass er aus einer Lage kommt, eben aus von diesem einen.
Da ist auch der Ertrag viel kleiner, ne?
Ja, und das rechtfertigt natürlich auch den entsprechenden Preis.
Den Preis, ne?
Klar. Also.
Aber das ist immer so, es gibt nicht im Wein, wie vielleicht in anderen Sachen, vielleicht in Kleidungen gibt es eher die Schnäppchen, aber im Wein, in einem Lebensmittelprodukt, kann es nicht Schnäppchen geben. Ne? Da sind die Kosten da und die entsprechen dann dem Inhalt irgendwo.
Ja, klar. Also, wenn man gute Arbeit macht, steckt da viel Arbeit drin und das schmeckt man dann ja natürlich auch. Im Resultat ist klar. Und dann hat es seinen Preis und das ist dann auch richtig so.
Ja,
alles andere. Ich bin ja gebürtiger Hesse und aus der Nähe von Frankfurt, und ein großer Sohn Frankfurts, ein großer deutscher Dichter, nämlich Goethe, hat gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Der wusste
das
warum.
Ja. Na sicherlich, es ist so, dass es Leute gibt, die nicht so viel Wert drauf legen.
Ja.
Gibt es auch.
Ja,
ne?
Klar.
Da genügt es, wenn die Qualität stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel etwas ganz Besonderes haben will, das wäre jetzt der Gewürztraminer von der Lage Castellaz, Vigna Castellaz, ist ein Sonntagswein, wenn man das so nennen kann. Ne? Während der andere einfach auch öfter vom Preis her zu sehen, öfters getrunken wird. Aber ich finde, dass die Weine dem Preisgefühl entsprechen sollen. Natürlich, der eine ist viel aufwendiger in der Produktion, in der Verarbeitung, in der Menge als der andere. Das muss ich irgendwo zeigen. Und auch ist das Trinkgefühl dann auch ein anderes. Ne?
Ja.
Wenn Sie sagen Sonntagswein, was für ein Sonntagsessen würden Sie daneben stellen?
Also das Sonntagsessen soll so sein, dass Sie zum Beispiel nicht einen Fisch haben, der nicht stark gewürzt ist, sondern da muss schon eine gewisse Würze mit dabei sein, dass er eher vom Gebratenen ist und nicht vom Pochierten ist. Ne? Oder wenn Sie auch weißes Fleisch haben, dass dort es auch so ist, dass es nicht nur gekocht ist im Wasser oder in der Bouillon, sondern dass es effektiv dann auch gebraten ist, dass diese Würzigkeit, die in den Speisen ist, dann auch im Wein zu finden ist. Ne? Oder wenn Sie zum Beispiel auch einfach Ravioli haben, ne? Das sind die Teigtaschen, wenn Sie da zum Beispiel eine kräftigere Soße von Safran dazugeben, kann das ja auch wunderbar schmecken. Oder Sie haben einen tollen Käse, dann geht das auch gut. Ne? Da ist ein Sonntag in dem Sinn, dass Sie halt sich überlegen, genau, was gebe ich jetzt dazu.
Ja.
Super.
Ja.
So, jetzt würde ich sagen, könnten wir auf die Rotweine übergehen.
Ja.
Oder hätten Sie noch einen Wunsch von einem Weißen?
Nein, alles super.
Gut.
Vielen Dank.
Ja, und sei gespannt auf die Rotweine von Elena Walch aus Südtirol, aus Tramin. Die wirst du in der nächsten Folge präsentiert bekommen. Elena Walch stellt uns ihre Rotweine vor. Wir verkosten sie gemeinsam, sie erklärt sie und wir geben auch unsere Wahrnehmung wieder. Und wie Elena Walch überhaupt zum Weinmachen gekommen ist als gelernte Architektin, das kannst du übrigens in der vorherigen Folge hören, ihren Lebensweg und ihre Weinmachphilosophie. All das hörst du in der Folge 216 und in der Folge 218 nächste Woche. Da wirst du die richtigen roten Granaten serviert bekommen.
Ja, leuchtendes Granatrot, klar, das macht einfach Spaß, wenn das dann flüssig im Weinglas sich bewegt, wenn man es gegen die Sonne hebt, wenn man das Sonnenlicht im granatroten Wein sich reflektieren sieht und wenn man das Gefühl hat, wow, jetzt darf ich gleich aus diesem Glas kosten und schmecken, was mich erwartet. Das macht einfach total Spaß. Weinverkostungen sind klasse und wenn man so großartige Weine im Glas hat, sowieso. Und deshalb sei gespannt drauf. Es war ein wunderschöner Nachmittag und bestimmt ist es für dich auch ein sehr schönes Erlebnis zu hören, was Elena Walch über ihre Weine dir verrät. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, lass es dir gut gehen. Bis bald, ciao.
Ciao, ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.